Das wichtigste Learning ist also, die Profimannschaft ist das Herzstück und da muss alle Power reingehen. Und erst wenn die richtig aufgestellt ist, gut aufgestellt ist und eine souveräne, sichere Saison spielt, dann kannst du dich um all diese anderen Sachen kümmern. Aber es ist schwierig, Krisenmanagement zu betreiben, wenn du eigentlich mit lauter anderen Sachen beschäftigt bist. Das merken sie gerade bei Werder.
Grün auf Weiß, der Podcast des Weser-Kurier, da sind wir wieder. Mein Name ist Stefan Freier und mir gegenüber mein Kollege JJ Bär. Rüm Juchai, sage ich mal, an diesem Tag, an diesem Aschermittwoch. Freut dich das?
Rüm Juchai, das hast du dir allen Ernstes gemerkt, Stefan.
Selbstverständlich. Ich arbeite ja immer dran, unsere Beziehung zu verbessern. Und wenn es für einen Jeck, bist du auch ein Jeck oder was bist du als Karnevalist dann in deiner Region?
Ja, Jeck, kannst du schon sagen, ne? Aber ich bin da jetzt nicht der Hardcore-Karnevalist.
Aber du freust dich schon, wenn mal einer Rüm Juchai sagt. Das hörst du ja sonst relativ selten hier in Bremen, nehme ich mal an, oder?
Ja, ich freue mich auch, wenn ich einen besoffenen Mönch im Straßengraben sehe oder einen Pilot, der mit einem Indianer, darf man das noch sagen, ja, wegtorkelt und so. Das ist schon lustig. Ja. Ich war gestern kurz einkaufen in der Stadt und habe eine Menge solcher Menschen gesehen, als ich mal kurz zu Hause einen Abstecher gemacht hatte, ja.
Du weißt, ich bin auch immer um schöne Überleitungen bemüht. Was macht so ein Aschermittwoch mit dir eigentlich als Jeck?
Nicht mehr so viel wie früher. Das relativiert sich, wenn du dann, wie ich, viele Jahre in Bayern gelebt hast, die mit Karneval mal gerade so gar nichts am Hut haben und dann nach Bremen kommst, wo Karneval ja auch hier bei uns wirklich nicht viel zu tun hat, die Menge, dann ist man nicht mehr so drin wie früher. Also die Hardcore-Jahre waren wirklich die 10, 11 Jahre mit kleinen Kindern in Köln, alle möglichen Züge gesehen und das lässt dann irgendwann nach, es wiederholt sich ja auch alles. Ne? Das ist ja der Unterschied zum Fußball. Viele sagen ja, im Fußball wiederholt sich auch alles irgendwie, aber finde ich gar nicht. Ich finde, jede Saison ist für sich gesehen spannend und das erleben wir ja gerade auch. Was eine Überleitung bei Werder. Ne?
Ja, aber das war ja meine Überleitung. Ich wollte mal sagen, du bist also nicht so traurig und damit sind wir beim SV Werder, der vielleicht nicht unbedingt Anlass zur Traurigkeit gibt, aber dessen Situation sich ja nicht unbedingt verbessert hat in den letzten Tagen und Wochen. Du schreibst wie immer eine Kolumne jeden Dienstag und stellst eine Frage, und zwar die Frage nach der Schuld. Dann stelle ich dir mal eine Frage, wer ist denn schuld an dieser Misere, die wir gerade erleben?
Hast aber lange dran gearbeitet an der Frage.
Ja, ja, aber sie sitzt halt auch, ne? Muss auch schon mal sagen.
Absolut. Ja, wer auf jeden Fall nicht schuld ist, und das denke ich, ist vollkommen klar, es sind nicht die Schiedsrichter, es ist nicht der Spielplan, es sind nicht die bösen Gegner, die Schuld, die ist schon ganz allein bei Werder an dieser ganzen Situation. Es ist eine hausgemachte Situation und da gibt es so verschiedene Ebenen, die man sich anschauen muss. Das eine ist das Wirtschaftliche, das andere ist das Sportliche, das andere ist das, was jetzt durch den Trainerwechsel von Daniel Thun, der jetzt übernommen hat, sich geändert hat. Dann muss man schauen, gibt es am Ende einen Schuldigen für den Abstieg oder kriegen sie nochmal die Kurve?
Für den Abstieg ist aber... Bleib mal bitte im Konjunktiv an der Stelle. Gibt es einen Schuldigen für den Abstieg? Ist das schon besiegelt für dich jetzt oder was?
Ja, ich mache mir große Sorgen, das schon. Ne? Mhm. Ich finde, das sind jetzt zwei super spannende Wochen mit den Spielen gegen St. Pauli und Heidenheim. Ich bin ein Stück weit irritiert, ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass es so ein Selbstverständnis ist, dass Werder jetzt bei St. Pauli dann alles raushaut und gewinnt. Das hoffe ich, dass es so kommt, aber es ist in keinster Weise selbstverständlich, wenn du jetzt 12 Spiele nicht gewonnen hast. Und was mir so ein bisschen Mut macht, ist die Art, wie sie gegen Bayern gespielt haben, werden wir noch drüber reden. Allerdings ist das auch gleichzeitig kein Ansatz, wie du dann St. Pauli schlagen kannst. Ich glaube, das wird ein völlig anderes Spiel natürlich als das gegen die Bayern.
Mhm, klar. Also ich bin großer Freund davon, dass man wirklich sagt, auch wenn es ja mittlerweile als Phrase verschrien ist, man sollte schon wirklich von Spiel zu Spiel denken und dann ist das nächste Spiel dann eben auch immer das Wichtigste. Das finde ich ganz, ganz, ganz...
Kostet jetzt aber 3 Euro, oder?
Nein, eben nicht. Das habe ich ja gerade gesagt.
Ach, also, auf.
Das ist so. So sollte man arbeiten. Man trifft sich Anfang der Woche, im Werders-Fall am Dienstag meistens, um sich auf das nächste Spiel vorzubereiten und auch nur das spielt eine Rolle. Und trotzdem würde ich in dieser Situation sagen, lass uns mal lieber von einer Phase sprechen. Von einer Phase, die Werder jetzt hinter sich gelassen hat, mit überwiegend negativen Ergebnissen, mit ganz wenig Punkten, die jetzt in eine Phase übergeht, wo Spiele gegen Gegner anstehen, die schlagbarer sind. Aber ne, tatsächlich jetzt zu sagen, ja, jetzt geht's ja los, weil jetzt kommt St. Pauli und dann kommt Heidenheim und dann holen wir schon mal 6 Punkte, wäre fatal da. so mit umzugehen, weil die wissen halt auch, wo das Tor steht und manchmal sogar sehr viel besser als Werder-Stürmer. Ist kein Selbstläufer jetzt.
Nee, das ist es nicht und deshalb muss man da die Euphorie so ein bisschen bremsen. Dass es klare 6 Punkte sind für Werder gegen Pauli und Heidenheim, wäre bitter nötig, sehe ich aber so noch nicht. Also lasse ich mich gerne dann positiv überraschen, müsste dazu ja Tore schießen, ne? Was aber interessant ist, dass sie sich überhaupt am Dienstag treffen zum Training und nicht am Mittwoch, wie es ursprünglich im Trainingsplan vorgesehen war. Da muss ich dann an dich denken. Du hast es hier ja mal gefordert vor einigen Wochen, mehr oder weniger.
Angeregt. Ich fordere hier gar nichts im Gegensatz zu einigen anderen. Ich fordere hier nichts. Ich habe es angeregt. Ich habe gesagt, ist das nicht eine Situation, in der man die Mannschaft auch mal am Montag zum Training bitten könnte? Nach dem Nordderby zum Beispiel, glaube ich, war es.
Und das ist jetzt passiert, also weil das Spiel gegen St. Pauli am Sonntag ist, hätte die Mannschaft normalerweise Montag und Dienstag frei gehabt und dann am Mittwoch mit dem Training begonnen. Das fand Daniel Thun jetzt sehr unpassend und da stimme ich ihm auch voll zu. Werder muss arbeiten, muss hart arbeiten, vor allen Dingen daran, in der Offensive in neue Abläufe zu kommen und überhaupt mal ein Tor zu schießen. Das hat der neue Trainer ja noch gar nicht erlebt, dass seine Mannschaft ein Tor geschossen hat. Ne? Null Tore in Freiburg, null Tore gegen die Bayern. Es wird dann jetzt Zeit, wenn du nämlich gewinnen willst. Das wisst ihr, dann müssen wir Tore schießen. Anders wird es nicht gehen. Und deshalb ist es ganz interessant, dass er mit dem Training jetzt dann schon am Dienstag anfängt. Auch ein klares Zeichen an die Mannschaft, dass mehr getan werden muss. Er setzt überhaupt, finde ich, in den letzten Tagen sehr viele klare Zeichen. Also wenn wir zurückdenken gegen Freiburg bei seinem Debüt, war uns das ja zu wenig, was er da gemacht hat. Hat er im Prinzip alles so weiterlaufen lassen und seinen Co-Trainer machen lassen. Da ist er auch zu Recht für kritisiert worden und ich glaube, er würde das nicht nochmal so machen, da bleibe ich bei. Aber alles, was danach kam, muss ich sagen, Hut ab, da geht er jetzt schon ran und reißt diese Verkrustungen auf, setzt viele, viele Zeichen, dass es in diesem Trott nicht weitergeht. Und das hat ja auch die Aufstellung gegen Bayern gezeigt. Also wer da das vorhergesagt hat, dass er mit dieser Formation aufläuft, der hätte auch Lotto spielen können an dem Tag.
Echt? Also du sprichst, glaube ich, auch von einer oder schreibst von einer mutigen Aufstellung. So mutig fand ich es dann auch wieder nicht. Also mit Marco Grüll in einer zentralen Stürmerposition zu spielen, ist eigentlich der alte Trott. Ne? Zeigt auch ganz deutlich, worum es geht, erstmal nämlich gegen den Ball zu spielen. Ist ja auch klar. Also das fand ich nicht mutig. Cameron Puertas war längst überfällig mal wieder in der Startelf. Und Justin Jimmer auf der rechten Außenbahn, also durchaus dann auch mit defensiven Aufgaben versehen, fand ich eher riskant. Und ich glaube, das hat man in der einen oder anderen Szene auch gesehen, dass das durchaus mal riskant sein könnte. Also ich fand es jetzt nicht per se unbedingt mutig.
2 Dinge dazu. Also Puertas, wenn er zuletzt gespielt hatte, hat er nicht so gespielt, dass man ihm eine weitere Chance geben müsste. Das ist dann schon mutig zu sagen, okay, du bist jetzt in der Startelf drin, auch wenn du zuletzt wenig gezeigt hast, was Veranlassung dazu geben würde. Und dann ist es ja mutig, Yuki Sugawara rauszunehmen. Also daher galt ja bisher auf der rechten Seite als Mr. Zuverlässig und da hätte jetzt kaum einer erwartet, dass er seinen Stammplatz verliert. Das ist jetzt das erste Mal, seit er bei Werder ist, dass er nicht von Anfang an gespielt hat, aus Leistungsgründen. Und da dann Justin Jinmar hinzustellen, also Stürmer auf dieser Außenbahn, das ist dann schon eine mutige Sache gegen die Bayern, weil das hätte ja auch und die Sorge hatte ich am Anfang, hat sich dann nicht so bewahrheitet im Spiel. Es hätte ja auch schief gehen können, dass diese Seite dann zur Problemzone wird und die Bayern da munter drüber angreift. Ist aber nicht passiert. Interessant ist aber ja, wer nicht gespielt hat und das hat mir gut gefallen. Er hat im Prinzip 4 Leute rausgeholt, die in Freiburg nicht gut waren. 3 davon waren am Tor beteiligt, mehr oder weniger, und einer davon hat einfach fast keinen Ball halten können. Das war Keketop vorne. Also Keketop rauszunehmen und dann Deman raus, Malatini raus, Sugawara raus. Das sind die 3, die man auch beim Abwehrverhalten mit in die Verlosung nehmen muss. Sugawara am wenigsten, aber er stand halt auch sehr weit vorne in diesem Spiel. Aber Deman und Malatini waren direkt beteiligt. Gut, jetzt hätte man sagen können, Koulibaly auch. Aber hinten muss ja irgendwer verteidigen.
Ja gut, aber Deman und Malatini sind ja ohnehin eher so Wackelkandidaten für die Startelf. Ne? Da weiß man ja, wenn andere zur Verfügung stehen, in dem Fall Agu und auch Stark, dann sind die schnell wieder draußen. Also sagen wir mal, mutig ist es deshalb immer noch nicht für mich. Und Sugawara, sprichst du ja gerade an, warum einer der immer noch konstantesten Spieler eigentlich dann weichen muss für das Experiment mit Jinmar auf rechts, weiß ich nicht. Hab ich jetzt nicht unbedingt verstanden. Und ich habe auch nach dem Spiel nicht den Eindruck gehabt, dass das nun eine wahnsinnig gute Idee war. Fandst du trotzdem?
Ich habe es ja hier in der letzten Folge gesagt, Abstiegskampf und Trainerwechsel ist ganz viel Psychologie. Und für die Mannschaft war das schon so ein Hallo-Wach, wie Yuki, ist jetzt nicht in der Startelf, was ist denn hier los? Weil mit diesem Signal ist natürlich auch klar, jeder ist jetzt potenziell gefährdet, dass er seinen Stammplatz verliert oder seinen Startplatz verliert in dieser Mannschaft. Also der Trainer hat so schön gesagt, er hat in beiden Spielen jetzt addiert, die Breite des Kaders mal ein bisschen genutzt. Mhm. Das heißt, nicht immer dieser Elf vertraut, die unter Horst Steffen zuletzt das Mandat hatte. Und das ist ja auch genau das, was die Fans wollen, was wir hier gefordert haben. Weg mit diesem alten Trott, das, was jetzt seit 11, 12 Spielen nicht funktioniert hat, dann mal verändern. 11, 12 sage ich, weil wir auch noch das Testspiel im Januar gegen St. Pauli hatten. Ne? Dass du jetzt natürlich nicht gegen Bayern München der Favorit bist und die dann an die Wand spielst und das Ding gewinnst, das war uns vorher klar. Ich fand die Art und Weise aber gut. Wenn du mal schaust, wie viele Bälle Werder plötzlich gewonnen hat in der Abwehr und im Mittelfeld, wie schnell danach im Mittelfeld direkt nach vorne gespielt wurde. Das sind alles Sachen, die haben wir über Monate in der Form nicht gesehen. Kopf hoch und weiterspielen die ganze Zeit. Die Mannschaft ist nicht in sich zusammengefallen. Das ist schon gut. Das war eines der besseren Heimspiele. Nur leider der völlig falsche Gegner. Aber mit dieser Herangehensweise, das muss ich auch sagen, das ist ja so ein 3-4-2-1-System. Das heißt, eine Spitze vorne, dahinter die zwei Zehner, Romano Schmid und Puertas in dem Falle. Dann eine Viererreihe und dahinter die Dreierkette. Damit wirst du bei St. Pauli wahrscheinlich eher nicht die dominante Mannschaft sein, wenn du so aufläufst. Ne? Vor allen Dingen, du hast ja vorne nicht diese Eins in diesem System. Also wer ist denn vorne der Stürmer, der dir jetzt die Tore schießt? Also dann, das also ist
der ja wenigstens mal einen Ball festmacht vorne. Ne? Da geht es ja auch schon drum, dass du da mal ein bisschen Zeit gewinnst. Das haben wir von Keke Top sehr selten gesehen. Und ich fand auch Marco Grüll zumindest in der Beziehung jetzt nicht besonders hervorstechend. Also das brauchst du dann. Wobei, wo du das gerade ansprichst, ist eine total interessante Frage, die ja jetzt auch wieder aufgetaucht ist. Es gibt ja Menschen, die behaupten, Werder würde mit einer Dreierkette, vermeintlich einer Fünferkette, die wird ja schnell mal draus, immer defensiver spielen als mit einer Viererkette. Das bestreite ich übrigens, weil ich finde, es geht immer noch sehr darum, wie die Spieler dann dieses System dann auf dem Platz auch auslegen. Wie würdest du dich positionieren? Weil ich von dir ja auch schon häufiger mal gehört habe, eigentlich könnte man auch mal wieder an eine Viererkette denken.
Ja, ich bin Freund der Viererkette, gerade auch wenn ich mir den Kader von Werder anschaue, weil ich glaube, dass du die offensiven Außenbahnen dann besser besetzen kannst, ohne dass hinten die Absicherung dahinter fehlt. Also quasi auf jeder Außenbahn zwei Spieler, einen offensiven, einen defensiven. Das finde ich ganz gut für diesen Kader. Außerdem hast du nicht die Anzahl von fitten Innenverteidigern, um permanent drei aufs Feld zu kriegen. Jetzt haben wir ja schon gesehen, dass Demann hinten dann in der Abwehrkette spielen, nicht Demann, Senelin hinten in der Abwehrkette spielen musste.
Ja.
Was ja auch ein Indiz dafür ist, dass die Dreierkette dann gewagt ist, wenn du nur drei und manchmal nicht mal drei Innenverteidiger zur Verfügung hast.
Aber das bezieht sich dann ja auf das Aufgebot, also die Spieler, die ich zur Verfügung habe. Grundsätzlich ist es aber doch schon so, dass du auch mit einer Dreierkette sehr offensiv spielen kannst, weil die Spieler dann offensiv eben denken. Dann ziehen sich die Außen eben halt sehr weit nach vorne. Dann hast du im Grunde genommen im Zweifelsfall noch mehr Spieler, die mit dem Ball spielen, die einen Angriff initiieren, als wenn du eine Viererkette hast. Kommt ja auch mal sehr drauf an.
Ja, aber das gilt natürlich nur, wenn du den Ball hast. Also wenn du die Mannschaft bist, die potenziell mehr Ballbesitz hat in diesem Spiel, denn ansonsten ist das ein sehr defensiver Block. Du hast ja dann hinten aus der Dreierkette wird eine Fünferkette und davor hast du dann ein massives Mittelfeld, auch das war Tunia wichtig in diesem Spiel, die Mitte zuzumachen. Also mit der Doppelsechs, Lienen und Jens Day und dann davor die beiden Schmidt und Puertas, die gegen den Ball arbeiten, sich dann auch fallen lassen. Hast du schon einen massiven Block in der Mitte. Also das ist dann schon sehr defensiv gedacht, weil du gegen den Ball arbeiten willst. Ne? Offensiv wird es ja, wenn du sagst, okay, ich will den Gegner jetzt bespielen mit offensiven Außen.
Ja, eben. Und da geht es mehr um den Kopf und die Ausrichtung der Spieler als um das eigentliche System, das meine ich ja. Du hast ja gerade gesagt, ja. Das geht nur, wenn du den Ball hast. Ja, aber du kannst auch nur offensiv spielen, wenn du den Ball hast. Wenn du ihn nicht hast, spielst du grundsätzlich defensiv und bist darum bemüht, den Ball zu gewinnen. Ne? Da gibt es dann auch nochmal verschiedene, aber ist ja auch egal.
Ist nicht egal. Im Prinzip geht es ja aber auch darum, wie viele Spieler hast du im letzten Drittel oder in der Box, wie das
genau.
Heute so
ja,
schön heißt. Ja, und da hast du ja wenig Spieler, wenn du so diese 3-4-2-1-Formation jetzt hast. Also oft war Grüll dann der Einzige, der vorne in vorderster Front angelaufen ist. Gewinnst du dann den Ball, musst du erstmal nachrücken nach vorne. Ne? Also das war schon in den Zeiten in denen Werder den Ball hatte gegen Bayern. Das war so ein schnelles, aber mühsames nach vorne Schieben des ganzen Apparates. Aber du konntest ja nicht jetzt überfallartig angreifen, weil du erstmal aus einer sehr defensiven Staffelung gekommen bist.
Aber das meine ich
halt genau. Für diese Spiele St. Pauli, Heidenheim, die jetzt kommen. Da musst du ja Tore schießen. Da musst du ja auch gewappnet sein, wenn du hinten einen fängst, dass da nicht das Chaos ausbricht, weil du plötzlich zwei Tore brauchst, sondern du musst eigentlich zwei, drei Tore versuchen zu schießen in diesem Spiel, um eine realistische Siegchance zu haben. Also auf 1-0 zu spielen, halte ich für schwierig bei der Werder-Defensive.
Ja, aber in solchen Spielen schiebst du den gesamten Apparat dann halt weiter nach vorne und dann hast du auch nicht mehr die weiten Wege. Das heißt, auch da kommt es dann nicht zwingend drauf an, ob du drei oder vier oder fünf Leute in einer Kette hast, sondern es geht darum, wo sie sich positionieren dann auch.
Ja, und es geht nach wie vor darum, und da haben wir uns hier letzte Woche dumm und dusselig geredet, wir zwei in der letzten Folge, dass du deine Matchwinner aufs Feld kriegst, also diejenigen, die dann die Tore schießen. Die hatten wir jetzt gegen Bayern München eben nicht auf dem Feld. Also ich denke da schon an Milosevic, der die Chance kriegen muss, zu zeigen, dass er Tore schießen kann, denn dafür ist er geholt worden. Sonst ist dieser ganze Wechsel im Winter absurd. Du musst schauen, dass du Sammy Mbangula vorne reinkriegst, möglichst von Anfang an, bleibe ich bei. Und ich hoffe auch nach wie vor auf Leo Bittencourt da drin, dass er so genesen ist, dass er jetzt in diesen beiden Spielen dann wenigstens ein Faktor sein kann. Er hat ja jetzt seit Wochen und Monaten gar nicht mehr mitgespielt. Er ist weit davon entfernt, ein Faktor zu sein.
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Das bleibt zu hoffen. Wir haben uns allerdings so ein bisschen entfernt von der Frage, wer ist schuld? Wer ist denn jetzt schuld? Also du bist es nicht, natürlich. Ich sowieso nicht. Wer also dann kommt in Frage? Naja gut, es geht, wir können es ja auch mal ein bisschen konkreter machen und vielleicht auch ein bisschen fachlicher. Also du sagst zu Recht in letzter Zeit, insbesondere nach dem Trainerwechsel logischerweise, hat Clemens eine ganze Menge abbekommen.
Clemens Fritz, ja.
Clemens Fritz, logischerweise genau, und wehrt sich jetzt auch, aber ihn jetzt quasi dort an den Pranger zu stellen und als Alleinverantwortlichen auszumachen, das wäre dir wahrscheinlich auch zu dünn. Mir ist es auf jeden Fall zu wenig dann. Ne? Das ist schon noch ein System, das nicht funktioniert seit, ja, vielleicht sogar seit ein paar Jahren, ne?
Ja, man muss dann das Wirtschaftliche und das Sportliche sich natürlich anschauen. Sportlich ist es dann immer klar im Profifußball, der Trainer ist als erstes schuld. Das haben wir jetzt hinter uns bei Werder Bremen. Horst Steffen wurde entlassen, sein Co-Trainer inzwischen Rafael Duarte ja auch, ist hinterhergegangen, sodass du da jetzt schon mal den Schuldigen abgearbeitet hast. Jetzt läuft es weiterhin nicht, dann sagen natürlich die Leute ganz schnell, ja, der Fritz ist sowieso schuld, weil der Kader ist schlecht, das mit Steffen hat nicht hingehauen und so weiter. Er kann sich natürlich nicht freisprechen von Schuld, Clemens Fritz, das ist klar, aber alleine ist er das natürlich nicht. Und deshalb fand ich es ganz gut, dass er die Tage vor dem Bayern-Spiel genutzt hat, so wie ich es gehört habe, und zur Mannschaft gesprochen hat. Das macht er sehr, sehr, sehr selten. Und hat da mal eine Rede gehalten und deutlich gemacht, was er jetzt verlangt nach diesem Trainerwechsel von den Spielern und die Spieler auch mehr in die Verantwortung genommen. Denn bei der Frage nach Schuld kann es ja nicht immer nur um hier die Vereinsführung, da der Trainer gehen, sondern muss ja auch über die Spieler reden, über die Mannschaft. Ne? Und die kommt bisher verdammt gut weg, finde ich, in der allgemeinen Wahrnehmung. Klar, ich habe es ja auch geschrieben, es gibt welche, die sagen, die sind halt so schlecht, die sind halt nicht besser und die hätte man alle nicht holen dürfen. Auf der anderen Seite, die werden nicht nur alle sehr gut bezahlt, sondern die haben alle auch für sich den Anspruch gehabt oder so getan, dass sie gut genug sind, um bei Werder Bremen in der Bundesliga zu spielen. Ne? Allein sie zeigen es halt nicht. Oder selten.
Ich habe das auch vernommen und mit Interesse auch gelesen, logischerweise dann, dass Clemens sich vor die Mannschaft gestellt hat letzte Woche. Und ich habe mich gefragt, jetzt erst? Also sind wir nicht seit ein paar Monaten mittlerweile in einer Situation, wo der sportliche Leiter durchaus mal eine Rede mit einer entsprechenden Ausprägung, eine Rede mit entsprechenden Emotionen, was auch immer, halten kann? Also ich hätte zum Beispiel jetzt durchaus das Nordderby in Erinnerung, wo danach sofort der sportliche Leiter hätte da, oder in dem Fall Clemens Fritz hätte da sein müssen und sagen, Leute, was ihr da jetzt gemacht habt, ihr könnt ja so ein Spiel verlieren, aber wie ihr es verloren habt, das geht gar nicht. Und hätte dann vielleicht auch eine heilsame Wirkung schon gehabt damals.
Nee, sehe ich nicht so. Ich glaube, der Zeitpunkt ist extrem wichtig, wann du das machst. Und damals in der Situation hattest du mit Horst Steffen ja ein Cheftrainer im Amt, nicht besonders erfolgreich, aber noch okay. Und wenn du dich dann dahin stellst als Sportchef und sagst so, und jetzt muss ich euch mal was sagen, dann ist das ja fast betreutes Trainieren, was du dann machst. Dann ist es betreutes Trainer sein und dann enteierst du so ein Stück weit deinen Cheftrainer. Das war schon klug, das jetzt im Rahmen des Trainerwechsels zu machen. Er hätte es natürlich machen können vor dem ersten Spiel von Tune.
Er hätte es auch machen können vor 4 Wochen, als der Trainer in der Kritik stand und man damals schon den Eindruck hatte, die Mannschaft lässt den Trainer so ein bisschen hängen und im Stich oder nimmt ihn vielleicht gar nicht so ernst, wie sie ihn nehmen sollte. Ich finde dann, wir hatten ja die Situation, wo es dann auch hieß, hat er die Kabine verloren und ich damals gesagt habe, wieso springt ihm jetzt keiner zur Seite? Da kann ja auch ein Clemens Fritz mal in die Kabine gehen und sagen, Leute, ne, eure Stimmung hier interessiert mich gar nicht, mich interessiert eure Leistung. So zum Beispiel als einer der Sätze. Also es wäre ja durchaus möglich, aber trotzdem ist es ja gut, dass er es jetzt gemacht hat, sagen wir es mal so.
Ja,
nicht. Besser spät als nie.
Ich erinnere mich an die Diskussion, die wir beide darüber damals geführt hatten. Allerdings glaube ich rückblickend, dass Clemens zu dem Zeitpunkt vor 2, 3, 4 Wochen schon Zweifel hatte, ob das mit Horst Steffen alles noch so gut geht und ob er die Lösungen so findet und umsetzt wie jemand wie Clemens Fritz, der jetzt ja auch nicht ahnungslos ist im Fußball. Der Mann war Nationalspieler, ist Ehrenspielführer bei Werder, hat 11 Jahre im Weserstadion Rasen gestanden. Der hat schon Ahnung vom Fußball. Und der hat halt auch seine Idee, wie die Mannschaft auftreten soll und wer spielen soll, wer nicht. Und wenn sich das dann immer mehr entfernt von dem, was der Trainer macht, dann hast du ja leise Zweifel, ob das noch gut geht. Dann gibst du ihm die eine oder andere Chance, das hinzukriegen, aber irgendwann rückst du dann vom Trainer ab und das ist ja passiert. In der Phase dann diese Rede zu halten, wäre auch wieder falsch gewesen, weil dann zündest du die Mannschaft oder versuchst, die Mannschaft anzuzünden emotional, obwohl du eigentlich schon Zweifel hast, ob das mit dem Trainer noch richtig geht. Ne? Die Zweifel sind ja nicht von heute auf morgen gekommen und du wirfst dann über Nacht hektisch den Trainer raus, sondern sowas baut sich ja auf von Spiel zu Spiel dann in diesem Januar. Ne?
Ja gut, aber du hast ja eingangs gesagt, es geht auch um die Spieler, von denen man dann, um es mal ganz konkret zu sagen, mehr erwarten muss. Dann können ja die Zweifel, die bei Clemens Fritz entstehen, ob das jetzt funktioniert mit Trainer und Mannschaft, können die sich ja durchaus auch auf die Mannschaft und deren Haltung und am Ende auch deren Leistung beziehen. Und dann kann man den Spielern ja auch mal sagen, Leute, ich habe kein gutes Gefühl, aber das liegt nicht zuletzt daran, dass ihr euer Potenzial nicht ausschöpft.
Ja, er hat halt jetzt diesen Zeitpunkt gewählt vor dem Bayern-Spiel, der auch deshalb interessant ist, weil natürlich A, wichtig ist, dass du dich gegen Bayern so präsentierst, dass du nicht abgeschossen wirst.
Mhm.
Und B, man diesen Trainerwechsel im Paket sehen muss mit den Spielen, die jetzt kommen, mit St. Pauli und mit Heidenheim. Wenn du es machst, okay, ich kann es verstehen, dass es da macht. Aber wir wollten ja eigentlich darüber reden, wer Schuld hat.
Richtig.
An dem Ganzen oder wer wie viel Schuld hat an dem Ganzen. Ne? Das ist ja immer so ein Ding. Ich habe es in der Kolumne geschrieben, ohne dass ich jetzt Klaus Filpri irgendwas Böses will. Ich komme mit dem im Berufsalltag vernünftig aus, wie mit vielen Leuten bei Werder. Aber es ist schon natürlich interessant, dass es noch nie einen Vorstandsvorsitzenden gab, der bei Werder, der 2-mal abgestiegen wäre und es zu verantworten hätte im Gesamtpaket. Ne? Und Vorstandsvorsitzender ist ja nicht nur dazu da, auf der Mitgliederversammlung aufzutreten und eine Rede zu halten, sondern muss ja den ganzen Laden führen, in die Richtung vorgeben. Ne? Mhm. Deswegen fand ich das erstaunlich, dieses Selbstverständnis, mit dem er dieses Eishockey-Wintergame für 2028 abgebügelt hat, nach dem Motto, das wird nicht stattfinden. Weil das kann er ja so sagen. Ne? Erstaunlich, dass er sich mal so klar festigt. Das ist sonst immer so ein Meister des offenen Hintertürchens. Aber dann müsste er erstmal noch im Januar 2028 oder im Vorfeld zuständig sein dafür. Ne? Und ob er das dann ist nach einem erneuten Abstieg, müsste er erstmal der Aufsichtsrat sich anschauen. Und da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits hat Klaus Filpri sich riesige Verdienste erworben nach dem letzten Abstieg und der Pandemie. Damals lag Werder wirklich wirtschaftlich auf der Intensivstation. Es ging dem Verein noch viel schlechter, als sie es nach außen anfangs zugegeben haben. Und wenn er da nicht als besonderer Geschäftsmann gewesen wäre, wer weiß, ob er da nicht dann in die Insolvenz gerutscht wäre. Er hat also eine gewisse Erfahrung. Man könnte jetzt sagen, er ist Abstiegsexperte, ohne dass ich das jetzt böse meine.
Ja, und ich habe ja sofort gedacht, wir bräuchten dann einen Aufstiegsexperten eigentlich, wenn es denn in die zweite Liga gehen sollte, aber egal.
Es könnte also sein, dass der Aufsichtsrat, wenn Werder denn absteigt, sich das anschaut und sagt, okay, wir vertrauen dem, weil er hat es beim letzten Mal ganz gut hinbekommen und uns ja auch wieder hochgeführt im Prinzip als Vorstandschef, vor allen Dingen uns aber wirtschaftlich stabilisiert, als uns das Wasser bis zum Hals stand. Man muss allerdings auch sagen, dass er die Jahre jetzt danach mit seinem gesamten Vorstandsteam nicht genutzt hat, um Werder nachhaltig als Erstligist zu etablieren.
Ne? Mhm.
Der wirtschaftliche Rahmen, der Clemens Fritz zur Verfügung gestellt wird für den sportlichen Bereich, der ist sehr, sehr überschaubar. Im Prinzip wiederholt sich das Jahr für Jahr. Es müssen erstmal Spieler verkauft werden, Volumen ungefähr 7 Millionen Euro, um die Bilanz auszugleichen. Und erst dann kann man irgendwas ausgeben. Damit bist du natürlich auf dem Markt nicht wirklich handlungsfähig. Auch wenn sie immer sagen, wir sind handlungsfähig. Mhm. Aber im Vergleich zu den anderen Vereinen, die jetzt auch im Winter wieder 3, 4 Neuzugänge geholt haben im Abstiegskampf, bist du halt die graueste graue Maus, die da rumläuft.
Aber wo haben, um da mal kurz einzuhaken, wo haben diese anderen Vereine das Geld eigentlich her?
Das ist unterschiedlich. Einerseits haben sie andere Stadien, mit denen sie mehr Geld generieren können, weil sie ein größeres Zuschauervolumen haben oder andere Logenauslastung, Business Seats und so weiter. Da ist Werder limitiert mit dem Weserstadion. Ne?
Ja gut, aber wir reden ja nicht über Borussia Dortmund oder Bayern München, die zweifellos sehr viel größere Stadien haben. An welche Stadien denkst du da? Also Mainz, Augsburg und die Kandidaten, die mir jetzt sofort einfallen, die haben ja vergleichbare Stadien.
Ja, aber die beiden Aufsteiger zum Beispiel, der 1. FC Köln und der Hamburger SV, die muss man ja automatisch auch mal mit zu den potenziellen Kandidaten da unten rechnen. Sie haben schon mal die größeren Stadien und die größeren Vermarktungsmöglichkeiten. Mhm. Auch in 2 Millionen Städten, ne? mit einer anderen Wirtschaftskraft. Das muss man einfach so sehen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist ja, dass es Vereine gibt, und da schaut der Bremer Fan ja immer so ein bisschen neidisch hin, die es schaffen, Talente auszubilden oder einzukaufen, zu fördern und dann für sehr viel Geld zu verkaufen. Ne? Das ist dieser Hebel, mit dem du es machen kannst. Und der dritte Hebel, und auf den hatte Werder ja auch so ein bisschen geschielt, und das sehen wir jetzt mit Blick auf die Tabelle, geht nicht auf, ist das Hoffen auf mehr TV-Millionen. Ne? Dass du also eine gute Platzierung in der Bundesliga wiederholst, sagen wir den 8. Platz, den man unter Ole Werner erreicht hat, den jetzt nochmal wiederholen, war ja so ein bisschen der Plan für diese Saison. Dann würde man automatisch wieder einen Sprung machen im Ranking der TV-Millionen und nochmal mehr einnehmen. Und das sind so Sachen, die du unabhängig von der Europapokal-Teilnahme, die ja nur dann interessant wird, wenn du weit kommst oder wenn du es in die Champions League schaffst, sind das so Faktoren, wo du Geld machen kannst und wo du deine wirtschaftliche Kraft stärken kannst. Und natürlich Stadionname vermarkten. Ewiges Thema in Bremen. Jetzt haben wir unsere 4 Flutlichtpartner. Ich weiß, aber das ist ja nicht zu vergleichen mit einem richtigen Deal, den Stadionnamen zu vermarkten.
Ja.
Und Großsponsoren an dich binden. Irgendjemand, der da richtig Bock drauf hat. Sie haben das gemacht, was gut ankam und auch clever war. Und das war auch ja unter der Regie von Klaus Filbri, dass sie das regionale Bündnis, diese regionalen Investoren eingebunden haben. Aber wenn wir ehrlich sind, damals ist gesagt worden, Teil davon geht in die Paulina Marsch, okay. Ein großer Teil davon wurde aber auch verwendet, um die jetzige Mannschaft zusammenzuhalten, also durch Vertragsverlängerungen etc., um die Wahrscheinlichkeit auf sportlichen Erfolg zu erhöhen, eben zum Beispiel mit Blick auf dieses Ranking in den TV-Millionen. Jetzt bist du aber nicht sportlich erfolgreicher. Du hast die Wahrscheinlichkeit eben nicht erhöht, sondern du bist deutlich weniger erfolgreich als davor. Das heißt, das Geld, was du da ausgegeben hast, das war schlecht investiert. Das ist dann einfach so. Und das gehört ja bei der Gesamtbetrachtung dazu. Ne?
Man hat wahrscheinlich gesagt, wir binden den einen oder anderen Spieler, ich denke gerade an Romano Schmid, an uns langfristig, um dann eben tatsächlich auch eine Einnahme zu erzielen, wenn denn mal ein Verein kommt, der ihn auch wirklich verpflichten möchte. Und das, wissen wir heute, ist bislang noch nicht aufgegangen. Aber das habe ich mich auch gefragt. 38 Millionen ist jetzt mittlerweile im Bundesliga-Geschäft, ist das kein Gamechanger vielleicht? Nicht verbunden mit einem Paradigmenwechsel. Aber das ist schon eine ganze Menge Geld. Und wir wissen, Paulina Marsch, du hast es angesprochen, Leistungszentrum wird umgebaut, kostet Geld. Das Werder allerdings auch nicht allein aufbringt, wenn ich das richtig weiß. Aber ich habe mich schon auch gefragt, wo ist denn das Geld wirklich geblieben? Also sie haben es ja bestimmt nicht verpulvert, aber so richtig klar, was der Verein mit dieser stattlichen Summe gemacht hat, um den Verein dann eben auch besser aufzustellen für die Zukunft, weil darum ging es ja letztlich auch, weiß ich nicht.
Ist relativ einfach. Also ein kleiner Teil ist auch noch da. Ein Teil ist Einlage in den Bauarbeiten Paulina Marsch. Ein Teil ist ausgegeben worden für die Vertragsverlängerung mit Stammspielern, um sie bei Werder zu halten. Und ein Teil ist geflossen in die 3 Jungs, die sie dann aus dem Ausland verpflichtet haben. Sprich Julian Malatini, Skelly Alvero und Hansen Ahünen. Unser Norweger, der von Manchester United kam und auch schon.
War das danach alles, diese 3 Transfer?
Ja, genau, das war direkt danach. Das war
ehrlich?
Eine sehr enge zeitliche Abfolge, ja. Und das war ja im Prinzip das Gießkannenprinzip. Ne? Du streust ein bisschen Geld im Markt, holst diese 3 Jungs in der Hoffnung, dass einer von denen so gut werden möge, mindestens einer davon, dass du den dann für ein Vielfaches verkaufst. Das ist im Prinzip investieren, ne? Investieren mit Investorengeld. Aber du musst halt in die richtigen Leute investieren und daran haperte es. Denn alle 3, das wissen wir heute, haben Werder nicht wirklich weitergebracht. Ja, es ne, ist am bitter. Meisten gespielt hat jetzt noch Julian Malatini, aber er auch nie so, dass wir sagen würden, der hat da jetzt noch eine Zukunft. Ne? Der muss spielen, weil gerade gar kein anderer mehr zur Verfügung stand. Ne?
Ja, passt sich dem allgemein, der allgemeinen Tendenz an. Seine Schwankungen sind unübersehbar. Er hat mal Ausschläge nach oben, aber mindestens genauso viel nach unten. Das ist schon vollkommen richtig.
Eine Vakanz im Management kostet Sie jeden Tag Geld. Ich kenne das. Ich war selbst Führungskraft in der Industrie. Deshalb weiß ich, wen Sie brauchen und wo ich ihn finde. Marcomoch Consulting, Personalberatung für mittelständische und große Unternehmen. Auf Augenhöhe seit 2007.
Was wäre das, Bosse sich halt ankreiden lassen müssen oder worüber sie nachdenken müssen einfach, ist, ob sie nicht sich zu weit entfernen eher in dem, was sie im Alltag da so tun. Die haben alle 100.000 Aufgaben und Meetings und Sitzungen und hier Paulina Marsch und da Nachwuchsleistungszentrum und hier die Werder-Frauen und dies und das und Anleihe und Investorengeld und so weiter. Das kennen die ja alles auch. Aber das Kerngeschäft ist diese Profimannschaft. Und wenn die nicht performt, wenn die nicht gut genug aufgestellt ist, dann hast du im Prinzip keine Zeit, dich um diese ganzen anderen Sachen zu kümmern und irgendwann auch kein Geld. Weil wenn diese Profimannschaft absteigt, an diesem Tropf hängt ja der gesamte Restverein. Das haben wir beim letzten Abstieg ja gesehen und thematisiert. Das wichtigste Learning ist also, die Profimannschaft ist das Herzstück und da muss alle Power reingehen. Und erst wenn die richtig aufgestellt ist, gut aufgestellt ist und eine souveräne, sichere Saison spielt, dann kann sich um all diese anderen Sachen kümmern. Aber es ist schwierig, Krisenmanagement zu betreiben, wenn du eigentlich mit lauter anderen Sachen beschäftigt bist. Das merken sie gerade bei Werder.
Ich habe das gerade erlebt. Vor ein paar Wochen hatte ich ein Interview mit Thomas Wolter geführt, der jetzt interimsweise die U23 übernimmt. Und wir hatten dann auch drüber gesprochen, wie die Nachfolgersuche läuft für den scheidenden Trainer Christian Brandt. Der hat ja die U23 verlassen und da hat er gesagt, nee, das ist eine ganz enge Abstimmung auch mit der Profiabteilung und Clemens ist damit im Boot und Peter und sowas. Und der hat das auch ganz gut moderiert, aber es ist neu. Früher, vor 20 Jahren, und das muss jetzt nicht besser sein, aber sicher auch nicht schlechter, haben die mehr oder weniger gesagt, die Profis, pass mal auf, ihr wisst, was wir wollen. Ihr seid ja auch lange genug im Verein. Ihr sucht mal selber einen Trainer. Mir fallen auch sofort die Frauen ein, zu denen Clemens sich auch immer wieder äußern muss, mit denen er sich auch immer wieder beschäftigt, dass sein Aufgabengebiet vielleicht auch relativ groß ist. Wenn es auch um diesen Nachwuchssektor noch geht, da wird ja vielleicht nicht mal die Trainersuche U23 der einzige Punkt sein, an dem er oder mit dem er beschäftigt ist. Wenn er sich um die Frauen noch kümmern muss, da hast du vollkommen recht. Die Konzentration geht dann womöglich, wir können es ja nur aus der Ferne schätzen, was da passiert, aber vielleicht geht die Konzentration auf die wirklich wichtigen Aufgaben manchmal dann ein bisschen verloren oder er hat gar keine Zeit dafür, sagen wir so.
Ja, der Tag hat auch für Clemens Fritz nur 24 Stunden, um mal ihn als Beispiel zu nehmen. Nach meinem Gefühl, also er würde das nie so sagen, er würde das auch mir jetzt nie so sagen, wenn wir miteinander reden, aber nach meinem Gefühl ist es so, dass er sich wegen dieser 1000 anderen Baustellen, die er alle auf seinen Schreibtisch kriegt, zu sehr auf Leute verlassen hat, wo er geglaubt hat, okay, die haben das im Griff, die machen das gut. Und er merkt jetzt, und da sind einige Leute im Verein in verschiedenen Abteilungen, dürfen sich da angesprochen fühlen, er merkt jetzt, dass da Fehler gemacht wurden, Fehler gemacht werden. Und er muss jetzt für sich halt aufarbeiten, welche Schlüsse er daraus zieht.
Ja.
So zieht er keine Schlüsse daraus, das muss man auch deutlich sagen, dann setzt er seine berufliche Zukunft bei Werder damit aufs Spiel. Der muss schon dafür sorgen, dass sich alle diese Sachen nicht wiederholen und das ist dann nicht mit einer Ansprache getan, sondern du musst dann die Qualität deiner Mitarbeiterschaft erhöhen und die Workflows verändern. Das wird ihm dämmern, ja, auch wenn er nicht der Typ ist, der es mit der Axt durch die Geschäftsstelle läuft oder durchs Weserstadion läuft und da den Personalabbau betreibt. Ihr kennt ihn ja alle, er ist ja hoch anständig, aber er ist auch niemand, das muss man mal deutlich sagen, in der Zeit, wo er jetzt diese ganze Haue kriegt, er ist niemand, dem das alles egal ist. Das ist jetzt nicht irgendein Manager auf Durchreise. Clemens Fritz ist jetzt 20 Jahre seit diesem Jahr bei Werder Bremen und in Bremen. 20 Jahre. Der war Kapitän, Pokalsieger, wisst ihr alles, Ehrenspielführer. Ja, einer der 8 Ehrenspielführer wurde er damals. Also auf einer Ebene mit diesen Pico-Schütz, Dieter Als, Höttges, Marco Bode und so weiter. Das ist mit Sicherheit nicht so, dass ihm das egal wäre, wenn der Aufsichtsrat jetzt irgendwann sagen würde, ja komm, Clemens, war nett mit dir, aber das hat so keinen Sinn mehr, wir trennen uns von dir. Ne? Also er hat jetzt in den Kampfmodus geschaltet, spät, fast zu spät, muss man sagen. Da lässt sich jetzt im Prinzip nur noch dadurch was retten, dass du dem Trainer vertraust, dass er das jetzt hinkriegt. Ja? Denn das Wintertransferfenster, das ist enttäuschend verlaufen. Das weiß auch er, Clemens. Aber die Frage ist immer, warum? Ne? Und dann sind wir bei dem A, es fehlt Geld, und B, es fehlen die Spieler, die du findest, die dich sofort besser machen. Mhm. Ne? Und das fand ich jetzt ja geradezu erschreckend, das muss ich auch mal sagen. Peter Niemeyer hat das in irgendeinem Nebensatz neulich gesagt, also wäre das Leiter Profifußball, dass man bei Milosevic, dem neuen Mann, dass er da hofft, dass er sich möglichst schnell an das Niveau der Bundesliga gewöhnt, weil der ist ja noch jung und der hat es ja noch gar nicht so gespielt. Ne? Da kräuseln sich mir, ich weiß nicht, was kräuselt sich da? Die Fingernägel, die Haare, die Nasenspitze, alles im Prinzip.
Ja.
Ne? Weil wenn das deine letzte Patrone war im Januar, du brauchtest dringend einen Stürmer und du hast wenig Geld und du bist im Abstiegskampf und dann holst du einen, von dem du hoffst, dass er die nächsten Wochen und Monate möglichst schnell akklimatisiert in der Bundesliga. Ja, dann hast du ja den Schuss nicht gehört.
Vielleicht auch nächste Saison erst. Er braucht vielleicht noch seine Zeit, ja. Ja, dann kannst du wirklich jemanden aus der U23 holen und sagen, vielleicht klappt es mit dem auch. Und hoffen, dass wir hoffen, dass er sich möglichst schnell gewöhnt bei einem Talent.
Es kann sein, dass Peter Niemeyer sich da einfach unglücklich ausgedrückt hat. Ne? Aber der Satz steht so im Raum und gesagt hat er ihn. Geht aber natürlich nicht. Du hättest eine Sofortverstärkung gebraucht. Und von einem Satz, das muss man mal deutlich sagen, muss Werder sich grundsätzlich verabschieden. Das ist dieser Satz: Macht uns denn dieser Spieler, der möglicherweise da ist für uns interessant ist, macht uns denn dieser Spieler besser? Ich kann diesen Satz nicht mehr hören. Und ich wiederhole mich, es gibt da draußen jede Menge Spieler, auch in deinem Budget von Werder Bremen, die du holen kannst und die dich besser machen, weil deine Mannschaft ist nicht gut. Das muss das Hauptlearning sein aus dieser Situation, in der Werder steckt. Du steckst nicht da, weil du ein bisschen Pech hattest. Du steckst da, weil du seit 12 Spielen nicht gewonnen hast. Du musst jetzt also den Beweis antreten, dass du überhaupt in diese Liga gehörst. Dazu musst du St. Pauli und Heidenheim normalerweise schlagen. Und mir fehlt der Glaube, dass die Mannschaft beide Spiele gewinnt, weil sie keine Tore schießt.
Und ich sage dir, natürlich hatte Werder auch Pech. Wir haben da auch immer mal wieder drüber gesprochen, aber es ist halt eine Gesamtschau, die sich ergibt. Und du hast dann irgendwann auch gesagt, immer Glück ist irgendwann auch Können und hast das übertragen auf immer Pech ist irgendwann auch nicht können. Quasi. Ja. Es wäre mir ein bisschen zu einfach, aber wichtig ist, dass sie vielleicht nicht nur ihre Leistung aus dem Spiel gegen Bayern, die ja tatsächlich auch sehr ordentlich war, stabilisieren, sondern dass sie vielleicht auch mal ein bisschen mehr Spielglück haben, weil auch das gehört dazu. Das haben sie in den letzten Wochen an der einen oder anderen durchaus entscheidenden Stelle nicht gehabt. Jetzt winkst du schon wieder. Ich wollte eigentlich gerade zu St. Pauli kommen und dass wir uns das angucken und dann machen wir Schluss. Aber was hast du denn noch?
Ja, Entschuldigung, wir können ja gleich gerne Schluss machen. Nicht miteinander hier in unserem Podcast, sondern mit der Folge.
Aber
nein, aber du hast das Wort Haltung gerade benutzt. Ne? Ich war auch im Weserstadion, habe mir nach dem Bayern-Spiel alles angehört von den Handelnden. Und zwei Wörter sind ja immer wieder gefallen: Haltung und Courage. Ne? Also wie toll die Haltung war und wie toll die Courage ist. Ich habe das eben erklärt, dass das ein anderer Auftritt war der Bremer Mannschaft, einer der besseren in dieser Saison, okay? Man darf jetzt aber auch nicht dann überdrehen und sagen, also sensationell, was für eine Haltung, was für eine Courage. Also das ist mal der Mindesteinsatz, den du geben musst, wenn du das Werder-Trikot tragen darfst.
Ja, darauf wollte ich hinaus.
Da muss eigentlich immer diese Haltung da sein.
Ja, ja. Gehen wir mal davon aus, dass wir die Haltung sehen. Hoffen wir, dass sie vielleicht auch das Quäntchen Glück, das man auch immer braucht, wenn man solche Spiele gewinnen möchte, dass sie das dann eben auch haben. Und dann gucken wir uns das mal an gegen St. Pauli. Möchtest du mal unsere E-Mail-Adresse nennen für all die Menschen, die uns kontaktieren mögen?
Ja, erst einmal vielen Dank für die ganzen Kommentare und auch E-Mails, die wir bekommen. Manche E-Mails, wenn du die ausdrucken würdest, die gehen von hier bis hinten an die Wand von unserem Büro hier. Da steckt schon ganz viel Leidenschaft für Werder drin, viel Sorgen, aber auch viele Fragen, auch viel Fachliches. Also wir haben da schon ein gutes Publikum hier bei unserem Podcast. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann macht das unter folgender E-Mail-Adresse. Dann erreicht ihr unser Podcast-Team, den Stefan und mich. grünaufweiß@weser-kurier.de. Aber ihr könnt natürlich auch einfach in die Kommentare schreiben etc. Du bist jetzt schon so ein bisschen erstaunt, wie flüssig mir das von den Lippen
kommt. Nö, ich weiß, dass du das seit Tagen übst. Ist mir schon klar. Du wusstest, der Moment würde kommen und das zeichnet dich ja aus. Wenn angepfiffen wird, bist du da. Und das war so ein Moment wieder. Ganz stark. Ja, ich habe dem wenig hinzuzufügen. Wir werden uns das angucken, wie es jetzt läuft bei St. Pauli. Danken euch natürlich, oder ich danke euch auch nochmal fürs Zuhören und für all die anderen Sachen, die ihr da draußen für uns tut. Ansonsten bin ich jetzt mal weg und sage bis dahin, macht's gut, tschüss.
Und denkt daran, bleibt grün-weiß. Tschüss zusammen.